Ihr Lieben, wir wollen weitermachen mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 18. Wir lesen heute miteinander die Verse 28 bis 34. Lukas Evangelium, Kapitel 18, die Verse 28 bis 34. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Petrus aber sprach: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er, das ist unser Herr Jesus, aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird, in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du bist wert, dass man dich ehrt, dass man dir von ganzem Herzen nachfolgt. Und so lass uns dich mehr erkennen, dich mehr lieben und, Herr, dass wir dich mehr ehren. Lass uns mehr erkennen, Herr, wie kostbar du bist. Darum bitten wir dich, Herr, dass du alle Ehre hast in unserer Mitte jetzt. Dies beten wir, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Lasst mich gleich zu Beginn zum Punkt kommen und beginnen mit der entscheidenden Frage. Was ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, dir wert? Was wärest du bereit, für ihn aufzugeben? Ist er dir wertvoller als alles andere? Oder gibt es etwas, das dir wichtiger ist als er? Um diese Frage geht es heute auch in unserem Predigttext. Ist Christus es wert, alles für ihn zu verlieren? Nun, bevor wir uns unseren Predigttext anschauen, lasst mich uns kurz daran erinnern, worum es zuvor ging. Christus sprach zuvor mit einem jungen, sehr reichen Mann. Und er fragte Christus, was er denn getan haben müsse, um ewiges Leben zu erben. Also er dachte, dass er durch gute Werke sich den Himmel verdienen kann. Er dachte von sich selbst, dass er ein guter Mensch ist und dass er selbst alle Gebote Gottes hält. Doch Christus zeigt ihn auf, dass nur einer gut ist: Gott. Und Christus zeigt ihm auf, wie es wirklich in seinem Herzen aussieht. Er zeigt ihn auf, dass er ein Götzendiener ist. Warum? Weil das Herz von diesem jungen Mann an seinem Reichtum hing, an seinem Wohlstand. Sein Hab und Gut war sein Ein und Alles. Sein Wohlstand war ein Mehrwert als Christus und das ewige Leben. Christus forderte ihn darum auf und sagte: Du kannst alles hinter dich lassen, hinter dich bringen, du musst nur deine Dinge verkaufen und mir nachfolgen. Doch das konnte er nicht. Sein Reichtum war ein wichtiger als das ewige Leben, wichtiger als Christus. In seinem Herzen musste er also abwiegen. Auf der einen Seite mein sicheres Leben mit meinem Reichtum und meinem Status und auf der anderen Seite Christus und das ewige Leben. Er entschied sich für ein bequemes, für ein sicheres Leben in Wohlstand hier auf Erden. Christus war es ihm nicht wert, alles hinter sich zu lassen. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Was ist Christus dir wert? Was würdest du aufgeben für ihn? Würdest du alles aufgeben? Nun, uns allen ist klar, weder in der Bibel noch heutzutage fordert Christus von allen seinen Nachfolgern, alles zu verkaufen. Aber jeder Christ, so lehrt uns die Bibel, sollte Jesus so lieb haben und ihn so wertschätzen, dass man bereit dazu wäre. Du musst verstehen, dass du gar kein Christ sein kannst, wenn das nicht der Fall in deinem Leben ist. Und das ist nicht einfach eine Behauptung von mir. Das hat Jesus Christus uns selbst gesagt. Erinnert ihr euch noch in Kapitel 14? Wenn du da nochmal schaust, ab Vers 25. Es ging aber große Volksmengen mit ihm. Also viele Menschen folgten Jesus nach. Er wandte sich aber um und sprach zu ihnen. Was hat er jetzt dieser Menschenmenge zu sagen? So viele, die sagen, sie sind Nachfolger von Jesus. Und er sagt zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Hier haben wir dieses dreifache kann nicht. Also der kann nicht mein Jünger sein, der kann kein Christ sein. Christus muss für einen Nachfolger, für einen echten Christen mehr wert sein als aller Besitz, als alle geliebten Menschen, mehr wert sein als das eigene Leben. Der reiche Jüngling konnte das nicht. Er konnte Christus nicht so nachfolgen, denn sein Ein und Alles war sein Reichtum. Er hatte den Wert von Jesus Christus nicht erkannt. Er dachte, sein zeitlicher, irdischer Besitz wäre mehr wert als der Sohn Gottes und das ewige Leben. Für den wahren Christen, für wahren Nachfolger ist Jesus Christus aber über alle Maßen kostbar. Er muss dein Ein und Alles sein, sonst ist er gar nichts für dich. So war es auch bei Petrus und bei den Aposteln, bei den übrigen. Schaut, was er Christus nun sagt, nachdem der reiche Jüngling ihm nicht nachfolgen wollte. Und so kommen wir zu unserem Predigttext. Lukas Kapitel 18, Vers 28. Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja, die Apostel haben tatsächlich alles verlassen. Wir hatten das in Kapitel 5 gelesen, da heißt es Vers 11, und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Sie ließen alles stehen und liegen. Petrus und Johannes und Jakobus, verließen ihren Betrieb, ihren Arbeitsplatz. Sie waren Fischer, sie arbeiteten einen Familienbetrieb. Sie ließen alles stehen und liegen und folgten Christus nach. Und sie reisten mit Jesus umher im ganzen Land. Und sie haben alles verlassen. Das heißt auch Familie, Freunde, ihre Heimat, ihre Häuser, ihr gesamtes Umfeld. Christus nachzufolgen, war ihnen also wichtiger als das alles. Und wir wissen, dass die Apostel später ihr Leben investierten, indem sie sich ganz Christus hingaben, um sein Wort zu verkündigen, überall, wo sie hinkamen, und dass sie in diesem Zuge sogar ihr eigenes Leben gegeben haben und starben als Märtyrer. Tatsächlich, wahres Christentum kostet dich etwas. Es kann dich alles kosten. Nein, nicht jeder Christ verliert alles. Nicht jeder Christ stirbt als Märtyrer. Das war nie so, nein. Aber das zeigt uns Jesus. Jeder Christ muss Jesus so lieben, dass er bereit dazu wäre. Verstehst du? Manche würden sagen, das klingt jetzt aber extrem. Das klingt jetzt aber radikal. Nun, wenn ich euch jetzt sagen würde, wisst ihr, als Vater wäre ich sofort bereit, für meine Kinder mein Leben zu geben oder für meine Ehefrau. Ich würde nicht eine Sekunde nachdenken, ob ich das täte oder nicht. Selbstverständlich. Und jeder von euch, Vater oder Mutter ist, sagt Ja und Amen dazu. Und keine Sekunde grübeln wir. Ist das radikal? Ist das extrem? Das ist Liebe. Hast du verstanden? Das ist, was Liebe bedeutet. Liebe heißt, ich schätze und liebe. Jemand ist mir so kostbar, dass ich bereit bin, alles hinzugeben für diese Person. Wahres Christentum bedeutet, Jesus Christus mehr zu lieben als alles andere. Verstehst du, dass es gar kein anderes Christentum gibt als allein dieses? Das biblische, das wahre Christentum. Und das kann viel kosten. Die Apostel haben alles verlassen und sie haben so viel verloren. Und das mussten Christen seit jeher erfahren. Machen wir mal eine gedankliche Reise und gehen zusammen nach Kappadokien in der heutigen Türkei. Wenn du dort einmal als Tourist sein solltest, dann guck dir die sogenannten unterirdischen Städte an, auch Höhlenstädte genannt. Ja, richtig, ganze Städte unter der Erde, im Untergrund, in den Felsen gehauen. Unzählige Tunnelsysteme, Räume und Kammern über viele Kilometer hinweg, 100 Meter tief, über 8 oder 9 Stockwerke tief, Platz für Tausende von Menschen. Mit Vorratskammern, mit Schlafräumen, mit Essräumen, mit Ställen für Tiere. Und die Eingänge, die waren sehr gut versteckt, geschützt vor Eindringlingen. Und man weiß nicht genau, wie alt diese geheimnisvollen Untergrundstädte sind. Aber eines weiß man, darin lebten einst Christen. Warum ist man sich da so sicher? Nun, weil man unter der Erde einen riesigen Raum fand, und zwar in der Form eines Kreuzes, wo Gottesdienste abgehalten wurden unter der Erde. Eine Kapelle, ein Versammlungsraum. Warum lebten dort einst Christen? Warum unter der Erde? Weil sie verfolgt worden sind. Weil man nach ihrem Leben trachtete. Sag, wie wäre das? Ein Leben unter der Erde. Ohne Tageslicht. Kein Spazieren an der frischen Luft. Mit tausenden Menschen unter der Erde. Anscheinend haben sich tausende Menschen dafür entschieden, diesen Lebensstil vorzuziehen, als draußen zu sein und ihr Christsein aufzugeben. Wie würdest du dich entscheiden? Ich erinnere mich, als ich im Urlaub war in Österreich und auf einen steilen Berg kletterte. Und auf diesem Berg, dort gibt es eine Felsenformation. Ja, dort auf dem Berg, es war ein langer, anstrengender Weg, dort zwischen den Felsenklüften, dort versammelten sich einst heimlich Menschen, die zum evangelischen Glauben fanden, als es noch verboten war in dieser Region in Österreich, wo noch alle katholisch waren. Und dort hörten sie Andachten aus der verbotenen Lutherbibel. Dort sangen sie und beteten, und zwar bei Wind und Wetter. Jedes Mal dieser Marsch, jedes Mal dieses heimlich sich verstecken müssen. Wäre uns das wert? Gottesdienst? Ständige Angst, erwischt zu werden? Oder denkt an die Hugenotten, die reformierten Christen aus Frankreich. Aber Tausende flohen nach Deutschland. Und viele starben für ihren Glauben als Märtyrer, vor allem in der Bartholomäusnacht, auch die Pariser Bluthochzeit genannt, in der Nacht vom 23. zum 24. August 1572. Viele, viele Tausende wurden massakriert. Das ist für den Glauben. Weil sie die katholische Lehre ablehnten, weil sie festhielten an dem reformierten biblischen Glauben. Was hat es sie gekostet? Antwort: alles. Sie mussten alles hinter sich lassen. Sie haben ihre Häuser verloren. Familien haben ihre Väter verloren und so weiter und so fort. Aber wir müssen ja nicht mal in die Vergangenheit reisen. Wir müssen nur ein bisschen unseren Horizont erweitern. Und mal fragen, wie viele wohl am heutigen Tag gestorben sind für Christus. Denk an solche in muslimischen Ländern, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, die verstoßen werden von ihren Familien, die enterbt werden, die alles verlieren und am Ende sogar sterben müssen. Denk an die Christen im Arbeitslager in Nordkorea, die vielleicht dort sogar geboren sind und niemals das Tageslicht gesehen haben. Nein, nicht jeder Christ kommt in die Situation, wo er alles geben muss, wo er sein Leben lassen muss. Aber jeder muss sich sagen von uns: Christus ist es wert. Er ist es wert. Das ist wahres Christentum. Wahres Christentum trägt diese Überschrift: Jesus Christus über alles. Das zeigt sich nicht erst darin, wenn du dein Leben verlierst. Es zeigt sich schon darin, wie du jeden Tag dein Leben führst. Manchmal kann es sehr, sehr unangenehm sein, ein Christ zu sein, weil du große Nachteile haben könntest. Wenn du dein Leben Christus ganz und gar verschrieben hast, dann bedeutet das, dass du bestimmte Dinge nicht tun kannst und in bestimmte Schwierigkeit gerätst, zum Beispiel mit Verwandten oder Freunden oder Bekannten oder Arbeitgebern. Ihr alle kennt solche Konflikte, die man hat. Ist es jetzt all der Mühe wert? Lohnt sich das? Wenn man das erlebt, dass man Nachteile hat um des Glaubens willen, dann kann diese Frage aufkommen, lohnt sich das? Es gibt Zeiten, auch bei den stärksten Christen, wo man sich fragt, lohnt sich das alles überhaupt? Dass ich das erdulden muss und dass ich mir diese Mühe mache? Was ist, wenn man sich richtig unbeliebt macht? Was ist, wenn du der Außenseiter bist in deiner Klasse? Was ist, wenn du in Konflikte gerätst mit deinem Chef, weil er will, dass du da irgendwo rumlügst? Aber du kannst es nicht, weil du ein Christ bist. Ist er es dir wert, ihm ganz zu folgen und dafür vieles zu verlieren? Lohnt es sich? Nun, lass uns fragen, wenn man sich Jesus so ganz hingibt und auch so manches verliert und so manche Nachteile hat, sag, ist man dann ein Verlierer? Hat man dann etwas verloren? Ist das wahr? Hat man Verlust, wenn man etwas für Christus aufgibt? Nun lesen wir mal weiter, nochmal ab Vers 28. Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in den kommenden Zeitalter ewiges Leben. Hörst du, was Christus hier sagt? Niemand ist ein Verlierer, der etwas verliert, um des Reiches Gottes willen. Niemand ist ein Verlierer, der etwas verliert, um des Reiches Gottes willen. Der Tatsache willen, dass man nicht sein eigener König ist, sondern Teil ist des Königreiches Gottes und Christus dein Herr ist. Wer auch immer etwas aufgibt, etwas verliert, sei es Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder, wer etwas verliert wegen dem Reich Gottes, weil er Christus nachfolgt und ihm dient, ist kein Verlierer. Ganz im Gegenteil. Er empfängt Vielfältiges zurück. Das heißt, er empfängt nicht bloß etwas dafür zurück. Er empfängt auch nicht bloß etwas Gleichwertiges dafür zurück. Er bekommt Vielfältiges erstattet. Er bekommt es vielfach zurück. Im Markus-Evangelium ist es so formuliert, Kapitel 10, ab Vers 29. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mütter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Hier im Markus Evangelium wird dieses Vielfältige hundertfach genannt. Und hier ist sogar die Rede von Äckern und Grundstücken. Ja? Das heißt, für jeden. Christus sagt, da ist niemand. Ja? Also es gilt für jeden, der das tut, der um Christi willen, um des Evangeliums willen, um des Reiches Gottes willen etwas aufgibt, der es nicht vielfach, der es nicht hundertfach zurückerstattet bekommt. Mit anderen Worten, Jesus Christus lässt sich nichts schenken. Er erstattet alles zurück. Er ist absolut treu. Verstehst du? Die Bibel sagt uns sogar, dass Jesus sagt es in Markus 9, hör mal, denn wenn Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Ein Glas Wasser? Schaut, wie genau der Herr Jesus Christus ist. Er übersieht nichts. Er sieht alles, was gegeben wurde. Und er wird alles belohnen bis ins kleinste Detail hinein. Er lässt sich nicht schenken. Nun stell dir vor, du verlierst Dinge. Stell dir vor, du verlierst große Dinge. Er wird es dir hundertfach erstatten. Darum, was Christus uns hier sagt, ist, sorge dich nicht. Was auch immer du aufgibst, es ist der Sache wert. Ich werde lohnen. Du wirst doppelt gesegnet werden, zeitlich und ewig, hier auf Erden und in der Ewigkeit. Herr aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Schon hier auf Erden, Segnungen, so vielfältige, so zahlreiche geistliche Segnungen, mit denen der Herr uns überschüttet. Denk an all das, was er uns schenkt, an Vergebung und Annahme, Kindschaft bei Gott und all diese Gnadendinge, die wir empfangen. Aber auch ganz irdisch erstmal gedacht. Manche von euch haben ihre Heimat aufgegeben, damit sie Teil einer Gemeinde sein können, wo eigentlich nur das ganz Normale getan wird, was die Christen eigentlich seit jeher getan haben. Das ist heutzutage besonders. Dafür muss man heutzutage umziehen. Einfach um eine Gemeinde zu finden, die noch Gottes Wort glaubt und predigt. Manche von euch haben ihr Haus oder ihre Heimat aufgegeben dafür. Manche von euch sind gläubig geworden und darum wollen die Eltern überhaupt nichts mehr von euch wissen. Einige von euch wurden verlassen vielleicht von ihrem Ehepartner, der nicht gläubig war. Sag, hast du nicht erlebt, wie der Herr dir jetzt schon hier auf Erden all dies vielfältig erstattet, indem er dir eine Heimat gibt, hier inmitten der Gemeinde unter den Glaubensgeschwistern und du plötzlich einen Vater und eine Mutter und Schwestern und Brüder und Kinder hast? Wenn wir auch unsere ganze Familie verlieren, haben wir hier nicht Familie, Familie Gottes? Ist Gott nicht unser Vater? Und Jesus Christus schämt sich nicht, sich unser Bruder zu nennen und seine Brüder. Sind wir nicht alle Kinder Gottes, Brüder und Schwestern im Glauben? Hast du hier nicht geistliche Väter und Mütter, Schwestern und Brüder und Kinder? Und wir wissen, dass diese Beziehungen häufig viel, viel enger und vertrauter sind als mit unseren engsten Verwandten. Teilen wir nicht alles? Helfen wir uns nicht einander in der Not? Gehört nicht mein Haus dir und dein Haus mir? Ist es nicht so? Der Petrus hat das erlebt, wir lesen das später in der Apostelgeschichte, dass er aufgenommen wurde bei Simon den Gerber in Joppe. Ein Haus direkt am Meer. Wunderschön. Und da heißt es, er blieb dort viele Tage. Aber wir wollen ja nicht nur unsere Güter teilen. Wir teilen unsere Freude, unsere Hoffnung, unseren Trost, aber auch unsere Ängste und Sorgen und Leiden. Wir lachen miteinander, wir weinen miteinander. Und das gilt ja nicht nur in Bezug auf uns jetzt als Ortsgemeinde, sondern wir haben eine Familie auf der ganzen Welt. Unsere Brüder sind in die Ukraine gefahren vor kurzem, haben Hilfsgüter dorthin gebracht. Die Brüder, denen sie dort begegnet sind aus der Gemeinde, sie konnten gar kein Wort miteinander wirklich wechseln, weil sie nicht dieselbe Sprache gesprochen haben. Wisst ihr, wie die einander begrüßt haben? Dort auf der Tankstelle? Mit Tränen haben sie einander umarmt. Weil wir Brüder sind. Wir kennen einander, obwohl wir einander nicht kennen. Versteht ihr? Diese Geschwister, die haben wir auf der ganzen Welt und ihr kennt das, wenn wir Besuch haben aus dem Ausland. Wir sind ein Herz und eine Seele, weil wir zusammengehören. Erstattet der Herr nicht, was wir verloren haben? Sind wir nicht jetzt schon hier überreich gesegnet? Aber nicht nur hier und jetzt. sondern Christus sagt im kommenden Zeitalter das ewige Leben. In Ewigkeit die Herrlichkeit, ewige Glückseligkeit, da zu sein, wo Gott ist. Das heißt, seinen überreichen Segen des Königreiches Gottes in alle Ewigkeit genießen, wo es keinen Mangel, keinen Verlust mehr geben wird. Das ewige Leben im kommenden Zeitalter. Das meint nicht bloß nur ein Leben, das nicht endet. Also es geht nicht nur um Quantität, dass es endlos ist. Es geht auch um Qualität. Das bedeutet, dass das ewiges Leben nochmal ohne Mangel, die Schrift sagt, ohne Schmerzen, ohne Verluste, ohne Tränen, er wird jede Träne abwischen, ohne Kämpfe, ohne Mühe, vollkommene Glückseligkeit in Ewigkeit. Was auch immer du hier verlierst, um des Reiches Gottes willen, du gewinnst doch das Reich, das Königreich, du bist doch reich. Und so, wenn wir das glauben, dann können wir Christen schnell und gerne bereit dazu sein, alles aufzugeben und fahren zu lassen. Der Apostel Paulus zum Beispiel, der hat so viel Verlust, so viel Leiden ertragen. Und er sagt im Römerbrief, Römer Kapitel 8, Vers 18, er sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also auch Paulus wiegt das Ganze ab. Auf der einen Seite all das Leiden und all das, was er erleben muss, und dass er sogar als Märtyrer starb. Auf der anderen Seite die ewige Herrlichkeit, dieses Gewicht dieser ewigen Glückseligkeit mit Gott. Und er weiß, wofür er sich entscheidet. Der ist ein Narr, der nicht erkennt, dass das ewige Leben all das ausfüllt, wieder gut macht, was man hier erlitten hat. 2. Korinther Kapitel 4 schreibt der Apostel Paulus ab Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Wofür lebst du? Wofür? Was wir hier leiden, ist nichts im Vergleich zu dem Herrlichen, was kommt. Und ihr Lieben, das ist wichtig zu verstehen. Christus lässt sich nicht schenken. Was auch immer wir hier aufgeben, er wird es uns vielfach, hundertfach erstatten, schon hier auf Erden, aber dann in alle Ewigkeit. Aber lasst mich noch über etwas sprechen, was noch eine viel größere Motivation ist, für Jesus Christus zu leben, als die Erstattung, von der Christus hier spricht. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Herzstück des Christentums. Warum wir sagen, dass wir alles für Christus hingeben wollen, ist nicht einfach der Lohn. Wir sagen, dass wir alles für Christus hingeben wollen, weil er alles für uns hingab. Und das sehen wir ab Vers 31. Gleich nachdem das geschieht, heißt es, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen. Siehe, ich gehe hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, das durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Hier ist der Grund, warum Christen bereit sind, alles zu geben. Die Antwort, weil Christus alles gegeben hat. Er hat all die Propheten erfüllt. Er wusste schon lange, was geschehen wird. Er wusste jedes Detail, wie er leiden wird. Es war unlängst tausende Jahre, hunderte Jahre vorher aufgeschrieben. Lies den Psalm 22, lies Jesaja 53, davon lese ich später noch ein Stück. Lange Zeit, bevor Christus überhaupt geboren wurde, haben die Propheten es aufgeschrieben. Er wusste ganz genau, was er als Sohn Gottes oder auch Sohn der Menschen, wie er, der Menschensohn, wie er sich hier nennt, was ihm widerfahren wird. Er weiß alles. Und er hat dennoch gesagt, er wird es alles vollenden. Er wird alles davon tun. Er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Er wusste das alles. Doch dennoch entschied er sich, alles zu geben. Es war ihm die Sache wert. Nun will ich dich fragen, was war ihm das wert? Wofür hat er das gemacht? Die Antwort ist tatsächlich, um uns zu retten. Christus hat alles hingegeben. Wofür denn? Für uns. Es heißt in Jesaja 53, Vers 3, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Obwohl wir völlig unwürdig sind, obwohl wir Sünder sind, die diese Strafe verdient haben. Nicht das ewige Leben, sondern den ewigen Tod und die ewige Verdammnis, die ewige Verlorenheit. Und dennoch war es ihm es wert, dass er sein ganzes Leben hingibt, auf das wir ewiges Leben haben, auf das wir Vergebung all unserer Schuld haben. Es war es ihm wert. In meinem Büro hängt ein Bild von Dr. David Livingstone. Das war ein Missionar und ein Forscher im 19. Jahrhundert, einer, der als Nationalheld gefeiert wurde zu dieser Zeit, der eingeladen wurde vom Königshaus. Aber warum hängt ein Bild von ihm bei mir? Nicht, weil er der beste Prediger war oder der größte Theologe. Auch nicht, weil er der wirksamste Missionar war. Warum dann? Nun, weil er mich an etwas erinnert, was er einmal gesagt hat. Er war ein Arzt, der sich als Missionar nach Afrika aufmachte. Und dort starb er auch. Und man hat sein Herz entfernt und es dort in Afrika begraben, eben weil er sein Herz hingegeben hat für dieses Land. Und als er einmal nach einer 15-jährigen Zeit zurückkehrte nach England, sprach er 1857 vor den Studenten in der Cambridge University. Und ich zitiere einmal ein paar Auszüge aus dieser Rede. Er sagt, man spricht von dem Opfer, das ich gebracht habe, indem ich so viel Zeit meines Lebens in Afrika verbracht habe. Es ist ganz gewiss kein Opfer. Sagen wir lieber, es ist ein Vorrecht. Ängste, Krankheiten, Leiden oder Gefahren mögen uns hin und wieder innehalten lassen und den Geist zum Schwanken und die Seele zum Sinken bringen. Aber das soll nur für einen Augenblick sein. All das ist nämlich nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die in Zukunft an uns und für uns offenbart werden soll. Das ist der erste Punkt, den wir hier gehört haben. Das Leben in der Herrlichkeit, das ist alles weitaus genug. Das ist das Wertes, was wir empfangen werden in der Ewigkeit. Aber er spricht noch weiter. Ich habe nie ein Opfer gebracht. Davon sollten wir nicht sprechen, wenn wir uns an das große Opfer erinnern, das er gebracht hat, der den Thron seines Vaters in der Höhe verließ, um sich für uns hinzugeben. Wir neigen dazu, zu viel von dem zu reden, was wir verlassen und verloren haben, von dem, was wir für Christus getan und erlitten haben. Zitat Ende. Nein, wir sollten nicht sprechen von dem, was wir verlassen und verloren und erlitten haben. Lasst uns vielmehr sprechen von dem, was Christus verlassen hat, was er verloren hat, sein Leben für uns, was er erlitten hat für uns. Dieser Jesus Christus ist auferstanden aus dem Grab nach 3 Tagen. Er lebt und er regiert. Er ist ein König der Herrlichkeit, der es verdient, dass wir unser ganzes Leben ihm zu Füßen legen. Er hat dich entweder ganz oder er hat dich gar nicht. Und wie wenig erkennen wir das, wie wenig verstehen wir das, was er getan hat dort am Kreuz für uns. Schau mal, so auch die Apostel, Vers 34. Und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Ihr Lieben, das ist hier das 4. Mal im Lukas-Evangelium, dass er seinen Jüngern sagt, dass er leiden wird. Das 4. Mal. Sie haben rein gar nichts davon verstanden. Immer noch nicht. Und vielleicht ist auch dir es heute Abend verborgen, was hier gesagt wird. Vielleicht verstehst du nichts davon. Dir wird Christus, der Gekreuzigte, vor Augen gemalt, das Kostbarste ist über allem. Und du hast nichts davon verstanden. Nein, möge es nicht so sein. Wenn du begreifst, was Christus getan hat, wenn du wirklich verstehst, was das bedeutet, dass er sein Leben hingibt, dann wirst du das wahre Christentum leben wollen. Wie es heißt in Galater 2, Vers 20. Paulus spricht hier in Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Und jetzt hör mal. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Warum will ich Jesus lieben? Warum will ich mich selbst hingeben für ihn? Weil er mich zuerst geliebt hat und sein Leben gegeben hat für mich. Ich gebe mein Leben nicht hin, um mir seine Liebe zu verdienen. Ich gebe mein Leben hin, weil er seine Liebe erwiesen hat am Kreuz. Christus hat sich ganz für mich gegeben. Wie sollte ich dann nicht ganz für ihn leben? Er ist es wert. Christus ist es wert. Und mögen wir so alle von ganzem Herzen sprechen. Gepriesen sei der Herr, der sein Leben für uns gab. Amen.